Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, herzlich willkommen hier live vom Deutschen Fundraising-Kongress. An meiner Seite Andreas Schiemens.
Hallo Jörg.
Und vorm Mikrofon Martin Georgi. Ja,
hallo
Martin, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du bist gerade frisch bestätigter Vorsitzender geworden. Wie geht's dir damit?
Och, danke. Ja, die Mitglieder meinten wohl, ich sollte ruhig noch mal was tun. Ich hätte noch nicht genug getan, deswegen werde ich mich diesem Anspruch versuchen zu genügen. Ja.
Na, ich war ja auch bei dieser Mitgliederversammlung dabei. Es ging ja nicht nur um die Frage, genug getan, sondern ja auch, du hast einen Blick für Themen, die noch anstehen. Du hast auch hier auf dem Kongress immer wieder betont, in welcher historisch kritischen Phase sich gerade der Teil der Gemeinnützigen befindet. Wie siehst du jetzt für dich als wiedergewählter Vorsitzender des Vorstandes die nächsten drei wichtigsten Aufgaben in diesem Amt?
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal strategisch rangehen. Wir haben ja eine laufende Strategie, aber wir werden jetzt auch im Vorstand in wenigen Wochen nochmal eine Klausur haben und nochmal unsere Strategie uns anschauen. Und ich habe gelernt, auch aus der Situation, die jetzt viele Organisationen erlebt haben in den USA, im globalen Süden, dass es unheimlich wichtig ist, eine ausreichende Planung für die Zukunft zu haben, die auch Risiken und Probleme mit berücksichtigt. Wir sind alle ein bisschen überrascht worden, nicht nur ein bisschen von Corona. Dann kam plötzlich der Krieg.
Irgendwas
ist immer. Die Klimakrise treibt uns vor sich her. Es gibt Krisen in aller Welt. Und ich glaube, wir müssen als Verband einerseits für unsere eigene Arbeit krisensicherer werden und auch Perspektiven entwickeln, wie wir resilient und herausfordernd uns den neuen Herausforderungen stellen können. Aber ich glaube, wir müssen das gerade auch für die Organisationen tun. Und das ist, glaube ich, ein Anspruch, den gerade die Organisationen an den Verband haben, dass wir im Bereich politischer Lobbyarbeit, aber auch in der Entwicklung von neuen Tools und in der Entwicklung von Bildungschancen mehr tun, weil wir einfach zu wenig gute Fundraiser haben. Das wäre vielleicht das Zweite. Das eine ist erstmal diese Zukunftsplanung mit ausreichender Risikobetrachtung. Das Zweite wäre die Weiterentwicklung auch des Fundraisings in Deutschland mit guten Fundraiserinnen und Fundraisern, auch gerade jüngeren Fundraiserinnen. Und da haben wir ja schon ein bisschen was getan.
Kommt jetzt endlich der Fundraiser als Ausbildungsberuf, Martin?
Ja, und das als nicht nur aus. Ja, wir versuchen es in vielfältiger Weise anzugehen. Es gibt da verschiedenste Überlegungen, die natürlich noch nicht fertig sind. Aber einerseits die Überlegung, dass man den Fundraising-Beruf durchlässiger gestaltet, sag ich mal im vertikalen Sinne, dass man wirklich auch Fundraising als Ausbildung sieht und dass man auch viele Aufgaben im Fundraising durch unterschiedliche Trainings, Fortbildungen und so entwickeln kann, vielleicht auch mit den IHKs und anderen zusammen. Gleichzeitig haben wir natürlich eine riesige Differenzierung im Fundraising. Wir haben immer mehr Tools und Zwecke und es kann ja keiner mehr, wie das vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren einige versucht haben, den gesamten Markt überblicken und sowohl groß
spenden. Selbst du nicht, oder Martin?
Nein, auf gar keinen Fall. Und deswegen sind wir als Vorstand da auch dran gehalten, uns auch wirklich gut zu informieren. Dazu haben wir aber nicht nur den Vorstand mit seiner Leitungsfunktion, sondern wir haben den Beirat, der uns da wichtige Hinweise gibt, mit dem wir uns regelmäßig beraten in diesen strategischen Fragen. Das ist eine super Zusammenarbeit. Und wir haben vor allem auch die Fachgruppen, von denen sich jetzt auch einige neu bilden. Und das finde ich ganz besonders schön, dass das Engagement der Mitglieder, und das wäre vielleicht der dritte Bereich, der mir nochmal besonders am Herzen liegt, dass wir das Engagement der Mitglieder, das eindeutig da ist, noch mehr ermöglichen für neue Themen, für neue Formate, für neue Fachgruppen und vor allem für einen noch besseren Austausch. Als Nachgedanke, all das würde ich im internationalen Kontext sehen. Mhm. Das war mir hier wichtig bei dem Kongress hier, dass wir eine Kooperation mit DeepL haben, sodass wir jetzt nicht nur Englisch, sondern auch andere Sprachen anbieten können. Ich werde auch das versuchen zu forcieren auf der europäischen Ebene im EFA, in unserer europäischen Zusammenarbeit, dass auch andere Kongresse multilingual werden und wir dann auch problemlos mal nach Polen und Tschechien fahren können, uns dort auch.
Du musst das vielleicht ganz kurz noch erklären für die, die nicht da waren. DeepL übersetzt quasi simultan in mehrere Sprachen, oder?
Genau, wir haben da jetzt eine Kooperation mit denen und das ist wirklich, ich habe gehört, das ist das erste Mal, dass so ein größerer Kongress mit parallel ganz vielen Veranstaltungen, Entschuldigung, in alle laufenden Sprachen, die DeepL anbietet, übersetzt werden
in
kann.
Alle?
Also in alle. Okay. Es ist Voice to Text. Ich jetzt nicht alle 100 oder 250 Sprachen, aber ich sag mal, in 70, 80 Sprachen geht
großartig.
Das. Also es, man kann sich also hier eine Rede oder eine Session in Deutsch anhören und kann sie sich dann auch ins Polnische oder ins Ungarische übersetzen lassen. Ob die Qualität dann in allen Sprachen gleich gut ist, da sind die noch am entwickeln. Aber es ist der sogenannte Voice-to-Text, den die jetzt auch entwickeln wollen. Und da sind wir, glaube ich, Vorreiter. Und wir wollen das auch mit anderen Sektionen in Europa weiterentwickeln.
Mhm. Du hast das einen der wichtigen Punkte, Martin, gesagt. Wir brauchen mehr fundraisende Personen. Woran aus deiner Sicht liegt es, dass sich so wenige Menschen für diesen Beruf entscheiden? Könnte es daran liegen, dass er einfach zu unbekannt ist? Oder zweite These, dass vielleicht Fundraising für Menschen da draußen ein zu schlechtes Image hat?
Immer noch.
Ich fürchte gar nicht mal, dass es ein schlechtes Image ist, sondern eher, was unterschwellig durch deine Frage kam, eher gar kein Image. Mhm. Ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach zu wenig, der Beruf zu wenig bekannt ist. Es gibt natürlich auch Abneigungen gegen den Beruf. Es gibt, dass das eine Bettelei sei oder irgend sowas. Oder, ne, auch, das gibt natürlich auch Vorurteile gegenüber gemeinnützigen Organisationen. Ich glaube, das größere Problem ist aber einfach, dass der Beruf auch die spannenden Sachen, die man da machen kann in dem Beruf, dass das nicht bekannt ist. Und da, denke ich, haben wir eine werbende Aufgabe, dass wir in der Gesellschaft den Beruf des Fundraisers, der Fundraiserin positiv begleiten, positive Beispiele zeigen und auch den Fundraiserinnen viele Möglichkeiten geben, ihre Arbeit positiv darzustellen. Das macht ihr ja auch hier mit eurem Podcast. Aber es gibt ja auch viele andere Formate, in denen wir noch öffentlichkeitswirksamer werden können. Und das ist vielleicht so eine Selbstbetrachtung. Ich finde, wir machen tolle Formate. Sie sind aber noch nicht öffentlichkeitswirksam genug, weil zu wenig darüber berichtet, geschrieben, diskutiert wird. Mhm. Und das, denke ich, können wir noch verbessern.
Ja, ich glaube, das ist, so würden wir das, glaube ich, Jörg, auch sehen, weil ich glaube, im Kern, zumindest in der Branche, sind wir ganz weit weg von Betteln. Häufig habe ich noch den Eindruck, geht es so ein bisschen Anlehnung an den Beruf der Verkäuferinnen und Verkäufer, aber auch das greift ja deutlich zu kurz. Denn Fundraising ist ja deutlich mehr als nur die Frage nach dem Geld. Da ist ja viel Relationship, da ist viel Technik drin, da ist viel Datenbank, da ist viel Struktur, da ist Strategie drin. Das ist, glaube ich, für alle Menschen, die mit Menschen gerne arbeiten, ist das. Also ich könnte mir keinen schöneren Beruf vorstellen.
Ich glaube aber, und da bin ich bei Martin, dass das nicht wirklich richtig erklärt ist. Ja? Und das erklärt ja, du hast gesagt, Abneigung, Vorurteile, ne? Das erklärt das ja Bettelei und so. Da sieht man schon, ne? Das wird nicht differenziert angeschaut. Insofern ist da tatsächlich mehr Öffentlichkeit nötig, da bin ich absolut bei dir. Jetzt aber meine Frage, ich meine, ihr seid ja auch ein Lobbyverband. Warum hat das in den letzten Jahren nicht so geklappt? Wart ihr mit anderen Themen beschäftigt oder
ja,
ist das
manchmal
schwer auch?
Es ist einfach schwer und ich glaube, wir haben dasselbe Problem, was die Organisationen haben, denn es reicht ja nicht die einfache Information, dass man einfach mal darüber informiert oder mal eine Presseerklärung dazu rausgibt und dann hat sich das erledigt. Oder
man
von
muss
mir
Geschichten
aus,
erzählen.
Ja, und man muss sie vor allem mehrfach erzählen. Ja. Und wir lernen ja aus dem Fundraising, wie wichtig der mehrfache Anstoß ist. Also wenn ich jemanden zum Beruf des Fundraiser oder Fundraiserin bringen will, muss ich ihm verschiedene Möglichkeiten bieten. Der eine wird vielleicht den akademischen Zugang wählen und sagen, ja, ich möchte mir da eine akademische Ausbildung, kriege dann einen Abschluss und ne, das ist der Zugang für den einen. Der andere will aber vielleicht erstmal ein Praktikum machen und möchte sich vielleicht in einem Praktikum erstmal überhaupt, was ist das denn für ein Beruf? Das machen wir viel zu wenig. Wir haben deswegen auch Ausbildung bei uns in der Geschäftsstelle angeboten, dass man also wirklich mit ganz jungen Leuten anfängt und ihnen diesen Zugang über ein Praktikum oder über eine studentische Hilfsstelle oder sowas bietet. Und ich glaube, wir müssen auch andere Formate finden, zum Beispiel wie ein Fundraising-Volontariat, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, bereits in verschiedene Berufe reinzuschauen. Dass man, also das schwebt mir eigentlich vor, dass man sowas anbietet, wo dann mehrere Dienstleister und Organisationen sich zusammentun und sagen, hier geben wir einer Person über ein oder zwei Jahre die Möglichkeit, in drei, vier verschiedene Organisationen oder Firmen reinzuschnuppern und ein bisschen zu gucken, wie ist denn der Beruf? Und dann habe ich wirklich jemand, der jetzt nicht nur irgendwie eine theoretische Ausbildung hat, sondern der ganz praktisch in mehreren Organisationen gearbeitet hat. Ich denke, eine der Schwächen, die wir auch haben in vielen Organisationen, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, dass in vielen Organisationen Fundraiser sitzen, die das schon seit vielen Jahren machen. Aber ich glaube, der Markt hat sich sehr entwickelt, die Techniken haben sich sehr entwickelt und es wäre sehr hilfreich, wenn wir mehr Wechsel hätten, in nicht unbedingt, dass die Leute jetzt alle ihren Job wechseln müssen, sondern dass sie auch bei einer anderen Organisation mal reinschauen können. Und das wäre ein Volontariat, ein guter Start dafür, aber vielleicht auch später, dass wir mehr anbieten, dass Leute mal woanders reinschnuppern.
Wie hilft euch da das Thema Next-Gen-Fundraising?
Ja, wir haben ganz bewusst Next-Gen einfach als Thema gesetzt und waren begeistert von dem Zulauf aus verschiedensten Kreisen, dass wir ganz bewusst gesagt haben, wir wollen auch einen Raum finden, wo Next-Gen unter sich ist. Jetzt nicht wir Älteren den Jungen erklären, wie es läuft, sondern dass sie unter sich austauschen, eigene Expertisen entwickeln und dann ganz bewusst auch deren Erfahrungen. Wir haben jetzt auch wieder 2 oder 3 Sessions, die von Next-Gens geplant sind auf dem Kongress, um auch uns älteren Fundraisern zu zeigen, ja, die jungen Leute können auch schon ganz schön viel und vielleicht können wir von denen ja was lernen und nicht nur die von uns. Und insofern Next Gen als Format hat sich sehr bewährt. Wir müssen das aber noch erweitern, denn es geht ja nicht nur darum, einmalig Leute für 2 Tage oder 3 Tage zu einem kleinen Treffen zu bringen, sondern richtig, wir müssen da nachfolgen. Wir haben jetzt auch da angeboten über Stipendien und Ähnliches, dass die auch dann noch an 1 oder 2 Fachtagen teilnehmen können und eben auch hier an dem Kongress. So, das ist jetzt noch keine Ausbildung, aber dass man zumindest da auch, bin ich wieder bei dem, was ich vorher sagte, mehrere Anstöße bietet, dass junge Leute da mal reinschauen können und sich ein bisschen die Szene anschauen und dann vielleicht den Beruf dort finden.
Das ist ja ein Punkt, du hast es genannt, als zweiten Punkt die Ausbildung. Nun ist es so, ihr habt auch über eine neue Beitragsstruktur entschieden auf der Mitgliederversammlung. Das heißt, wenn das alles so funktioniert, kommt ja auch ein bisschen Geld in die Kassen für Projekte. Was sind noch so Leuchtturmprojekte, wo du sagst, Mensch, das wäre toll, wenn wir das anstoßen könnten, wenn wir dafür jetzt Geld haben. Das wollen wir auf jeden Fall in diesem oder im nächsten Jahr umsetzen.
Ja, ich glaube, wir müssen erstmal auch die Basis unserer Arbeit noch ein bisschen stärken. Ein Punkt ist, dass wir eine relativ kleine Geschäftsstelle haben, die leistet zwar sehr gute Arbeit, aber das sind nur sehr wenige Leute. Und ein Punkt, den der Vorstand auch schon seit 2, 3 Jahren angeht, ist, dass wir versuchen, die Geschäftsstelle auch personell weiterzuentwickeln, zu stärken, denn wir können viele spannende Ideen und wunderbare Ausbildungs- und sonstige Sachen.
Ihr müsst ja auch auf die Straße kriegen.
Jemand muss es hinkriegen und wir als ehrenamtlicher Vorstand können das ja nicht tun. Und deswegen brauchen wir auch eine Weiterentwicklung der Geschäftsstelle, wo wir auch Leute haben, die dann einzelne Projekte im Sinne einer Projektleitung oder so angehen können. Das ist also eine wichtige Aufgabe, ist die Stärkung der Geschäftsstelle und dazu soll auch die Beitragserhöhung etwas beitragen. Und die Beitragserhöhung soll uns mehr Möglichkeiten auch geben, größere Projekte zu finanzieren. Wir wissen ja alle, dass man bei Projektanträgen oft einen eigenen Anteil aufbringen muss und den haben wir im Moment gar nicht, weil unsere Finanzen sehr, sehr knapp sind. Durch die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge hoffen wir, dass wir gewisse Summen haben, um auch bei Projekten, Projektanträgen bei Stiftungen oder staatlichen Institutionen da auch Mittel zu finden. Also insofern, wir wollen ganz klar unsere Einnahmen da differenzieren und die Basis legen. Eine weitere, glaube ich, ganz spannende Zukunftsaufgabe wäre tatsächlich zu gucken, wie wir im Bereich Bildung jetzt nicht nur uns austauschen. Wir haben eine Studie gemacht, wir haben uns ausgetauscht, wir haben alles Mögliche da schon an Ideen entwickelt. Jetzt müssen wir da auch ein bisschen konzeptionell noch rangehen, auch mit Kolleginnen und Kollegen und gucken, was sind da nächste Schritte, die wir auch für eine Weiterentwicklung im Bildungsbereich gehen können. Wir freuen uns auch, dass wir hier die Lilly School of Philanthropy hier als Gast haben. Das wäre dann ja auch nochmal ein ganz wichtiger Impuls aus den USA. Wie muss eine vorwärtsgerichtete Bildung aussehen? Nicht, dass wir jetzt als Verband das alles alleine machen, dazu wären wir gar nicht in der Lage, aber mit welchen Partnern in der Gesellschaft, mit welchen Organisationen, denn die Organisationen haben ja den Bedarf nach neuen Fundraisern, können wir da vorankommen. Und ein tolles Projekt, was wir in dem kleineren Rahmen jetzt realisiert haben, war ein sogenanntes CEO-Treffen, wo wir Leitungsfiguren aus mehreren größeren Organisationen zusammengebracht haben und deren Anliegen besprochen haben. Das wollen wir in einem etwas größeren Rahmen auf alle Fälle wiederholen und als regelmäßiges Angebot haben, dass wir auch hören, was die großen Organisationen, die für uns auch für die Außenwirkung sehr wichtig sind, was haben die für Ansprüche und Erwartungen an uns?
Also bei der Beitragserhöhung, ihr habt das ja gestern auf der Mitgliederversammlung deutlich, deutlich gesagt, es geht da um monatliche Kosten ungefähr in Höhe eines Streamingdienstes, also durchaus finanzierbar. Und trotzdem ist es ja so, dass viele NGOs ihren Mitarbeitenden diesen Beitrag nicht übernehmen, sondern viele müssen es ja selber zahlen. Liegt das daran, dass NGOs auch selber mit den fundraisenden Kollegen noch etwas hadern? Wie sind so eure Erfahrungen aus diesen Treffen mit den Geschäftsführenden?
Ich glaube, es gibt da zwei Punkte zu betrachten. Ich glaube, einerseits, es gibt natürlich Organisationen, wo das Fundraising, sag ich mal, noch nicht so etabliert ist, dass es selbstverständlich, sondern das ist halt irgendeine Abteilung und dass man da beispielsweise investieren muss, dass dann zum Beispiel auch ein Beitrag und eine Mitgliedschaft im Deutschen Fundraising-Verband ein wichtiges Investment für die Organisation ist. Das ist bei vielen Organisationen noch nicht der Fall, weil die Fundraising-Abteilung oft noch kämpfen muss, um sich überhaupt Raum zum Arbeiten zu geben. Das ist bestimmt in einigen Organisationen der Fall. Ich glaube, das andere, und das kommt zurück, was ich am Anfang sagte, ich glaube, der Beruf, aber auch der Verband und so ist einfach noch nicht bekannt genug. Wir reden ja oft, auch hier auf dem Kongress, ganz oft mit Fundraisern und Fundraiserinnen. Das sind aber nicht unbedingt die CEOs. Die CEOs haben einen ganz anderen Blick auf die Sache und über die Mitgliedschaft im Verband entscheidet nicht die Fundraising-Abteilung, sondern da entscheidet irgendein Vorstand oder ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Und wir müssen denen klar machen, nicht den Fundraising-Kollegen, sondern wir müssen den Leitungspersonen klar machen, was der zusätzliche Wert des Verbandes ist und was wir auch für Organisationen machen können. Und da sind wir jetzt bei dem politischen Anspruch, was wir als erstes Thema hatten nochmal, dass wir ganz klar sagen, in der jetzigen Situation müssen wir zusammenrücken und müssen den gemeinnützigen Bereich stärken. Und da denke ich, kann der Verband, spielt schon eine wichtige Rolle, aber da können wir unsere Rolle auch noch deutlich verbessern.
Nochmal zum Thema Geld zurück. Ja. Es hat eine spannende Studie gegeben von Talents for Good und der Pausenier Foundation, wo ihr ja quasi auch mit an Bord seid. Die haben wir bei Neue Stiften auch ausführlich besprochen. Eines der Ergebnisse war, Fundraiser sind eigentlich Fundraiserinnen sehr gut bezahlt oder gut bezahlt, aber die Entwicklungsmöglichkeiten, die Karrierechancen, das funktioniert nicht so wie in anderen Bereichen. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube, das gibt ein Problem, glaube ich, dass die Abteilungen, wenn es eine kleine Abteilung ist, oft dann eben auch die Entwicklungsmöglichkeit begrenzt ist. Und ich glaube auch, weil zu wenig gesehen ist, dass das Fundraising eigentlich eine vernetzende und eine begleitende Rolle auch für andere Abteilungen machen kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man einfach jeden Job machen kann, aber ich glaube, jemand, der gutes Fundraising macht, könnte auch zum Beispiel in einer Leitungsposition, in einer Abteilungsleitung oder in einer Vorstandsrolle in einer Organisation durchaus tätig werden. Da fehlt aber auch ein bisschen Selbstbewusstsein oft der Leute, der Fundraiser, dass sie sagen, wir machen jetzt nicht nur Geld oder Kontakte oder Engagement, sondern
wir sind auch führungsstark.
Wir übernehmen auch eine verantwortungsvolle Führungsrolle, denn ohne Fundraising können sich viele Organisationen heute gar nicht mehr auf dem Markt behaupten. Und ich glaube, die Situation wird noch existenzieller werden für viele. Und dann haben auch Fundraising-Personen, glaube ich, eine Leitungsverantwortung. Und da versuchen wir auch durch unsere Workshops, Leadership und anderes, mit unserer Arbeitsgruppe, die wir da haben, die Kooperation mit Leaders of Tomorrow und so, dass wir sagen, wir müssen eigentlich auch den Mut zur Führung auch im Fundraising entwickeln. Also es hat immer wenig Sinn, meiner Meinung nach, gegenüber anderen zu klagen, sondern wir müssen selber anpacken.
Absolut. Absolut. Vielleicht noch zum Ende des Podcasts. Wenn man mit dir und mit den anderen Kolleginnen aus dem Vorstand spricht, dann hört man immer raus, wie konstruktiv, aber auch harmonisch ihr miteinander im Team agiert. Das heißt, alles das, was ihr entwickelt habt, und man merkt ja schon einen deutlichen Sprung aus den letzten Jahren, wie sich der Vorstand, der Verband entwickelt hat, scheint ja alles auf diesem Team-Spirit zu basieren. Wie gelingt es dir als Vorsitzenden, diesen Teamgeist zu wecken und zu halten?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nicht nur mein Verdienst, sondern das ist eine kooperative Arbeit verschiedener Leute im Vorstand, natürlich auch von der Geschäftsstelle, insbesondere von Larissa, dass wir einen sehr menschlich zugewandten Anspruch haben, dass wir nicht aufgrund von Hierarchien oder so entscheiden. Ich bin auch als Vorsitzender oft gerne bereit, mir von anderen was zu hören. Ich bin nicht der Meinung, dass ich alles besser weiß. Oft weiß die Geschäftsführerin mehr als ich. Das muss man auch zugeben können und akzeptieren. Und man muss vor allem aber auch die besondere Expertise der Vorstandskollegen. Und ich glaube, und das haben wir auch bei den Fachgruppen und den Regionalgruppen gesehen, wenn man Leuten, und das kommt wieder zurück auf, was ihr eben gefragt habt zum Thema Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn man den Leuten eine Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln und ihnen Aufgaben überträgt, die sie auch gerne machen, dann entwickelt sich da was ganz Tolles. Wenn ich jetzt so sehe, was Martin Vierkötter im Bereich der Finanzen, was Duda Seko jetzt auch für den CEO-Tag gemacht hat, was was die Sabine fürs Online entwickelt hat, was die Heike jetzt im Bildungsbereich entwickelt hat. Das hätte ich als Vorsitzender, mein Gott, ich bin froh, dass ich all diese engagierten Vorstandskollegen habe, die alle ihren Raum haben und die mit ihrer Expertise anerkannt werden und gerne was machen. Also das ist einfach auch ein Vertrauen auf die anderen, dass man es nicht selber machen muss. Und ich sage immer, der gute Fundraiser muss es ja nicht selber machen, er muss eigentlich die Leute finden, die für ihn und mit ihm arbeiten. Und das, denke ich, ist uns gelungen, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass wir nicht diese Kultur untereinander haben, dass wir uns gegenseitig versuchen, die Butter vom Brot zu nehmen oder gegen Schienenbein zu treten. Das ist überhaupt nicht der Fall, es ist eine komplett solidarisch und selbstverständliche Zusammenarbeit. Man sagt sich auch mal, wenn man sich mal missverstanden fühlt oder wenn mal was schiefgelaufen ist, es ist nicht so, dass 100% alles richtig läuft, muss ich verraten. Aber es ist ja dann ein Unterschied, ob ich dann rummotze und den anderen dauernd anpinkele oder ob ich sage, hör mal, können wir da mal drüber reden und so. Das gelingt hervorragend bei uns. Wunderbar. Und dann sagt man mir auch, wenn ich meine Fehler mache, und dann lerne ich auch was draus.
In diesem Sinne, Martin, vielen Dank fürs Gespräch.
Und viel Erfolg für die neue Amtszeit.
Danke euch.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.